Herzlich willkommen zu Vorarlberg im Fokus. Heute geht es um die Wirtschaft und Automobilindustrie, die mit erheblichen Herausforderungen kämpft. Auch für Vorarlberg und die heimischen Betriebe keine Kleinigkeit. Welche Schritte hier von der EU und auch von der nächsten Bundesregierung erwartet werden, besprechen wir mit dem Unternehmer und ehemaligen Industriellenvereinigungspräsidenten Martin Ohneberg. Martin Ohneberg, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Herr Ohneberg, Regulierungen zur Weltrettung statt Maßnahmen zur Stärkung des Standortes, das ist eine Diagnose der Agenda Austria, wenn es um die EU geht. Ist das eine Diagnose, die Sie auch so sehen oder die Sie abgeben würden?
Nein, es ist, also erstens einmal danke für die Einladung. Es ist auf jeden Fall so, dass die letzten Jahre definitiv die Bürokratie überhand genommen hat, was gerade die Europäische Union angeht. Die Kommission ist extrem bürokratisch unterwegs. Man hat das Gefühl, dass man versucht hat, Industriepolitik durch Verbote am Ende des Tages zu machen und versucht, das alles irgendwie in Paragraphen unterzukriegen und die Industrie, die Wirtschaft und die Menschen einfach zu verpflichten, Dinge zu tun, die ihrer Ansicht nach dazu helfen, das Klima zu retten.
Wir haben ein Lieferkettengesetz, dann gibt es strikte CO2-Vorgaben. Da heißt es oft, das würde die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gefährden. Ist das ebenfalls eine Ansicht, die Sie teilen? Sind wir da in Europa auf so einem Weg unterwegs, dass wir es den Chinesen und den Amerikanern sehr leicht machen?
Also definitiv. Also A, gibt es eine Überregulierung. B, ist es so, dass wir in Summe die letzten Jahre definitiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Das ist aber auf verschiedenen Ebenen. Das ist natürlich europäisch. Da geht es sehr stark um die Vision auf der einen Seite, die ja völlig richtig ist, sozusagen Klimaneutralität, hinter der steht, glaube ich, jeder. Allerdings braucht eine Vision und auch Maßnahmen und die müssen halt möglichst realistisch sein, dass die umgesetzt werden. Und ich glaube, die Europäische Union hat sich ausgezeichnet durch eine Vision, durch Ziele, aber relativ wenig durchdacht, wie man das dann wirklich umsetzt. Insbesondere nicht umsetzt in der geschlossenen Volkswirtschaft Europa, sondern im Spiel der Kräfte, nämlich der Kräfte zwischen den verschiedenen Kontinente und das, was Sie angesprochen haben mit China und so weiter, spielt ja da genau rein, oder Amerika. Die machen das einfach intelligenter, die machen das mit einem strategischen Plan, natürlich auch geopolitischen Plan, und das ist genau das, was man von der Europäischen Union einfach, also zumindest ich, völlig vermisse. Wo ist A, das große Bild, wo ist die Industriestrategie und wo sind die Maßnahmen, damit wir unsere Klimaneutralität auch schaffen?
Ist das Problem, dass Europa nicht mit einer Stimme spricht, vor allem wenn es auch um Strategie geht?
Ich meine, es ist sicher klar, Europa ist nicht geeint, definitiv. Natürlich wäre es einfacher, wenn es eine Stimme sprechen würde. Auf der anderen Seite hat Europa andere Vorteile, die vielleicht jetzt in einer zentralen Organisation wieder schwieriger sind. Klar muss man insgesamt sagen, ein demokratisches System ist anders wie ein diktatorisches System oder zentralwirtschaftliches System in gewissen anderen Ländern. Man muss ja auch sagen, die Demokratie ist nicht das einzig funktionierende System. Es gibt andere Systeme, die funktionieren. Ob das jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, was, also ich bin froh, dass ich in einer Demokratie lebe, aber man muss ganz einfach die Nachteile auch sehen und gerade die Steuerung und die Zielsetzung, also die Steuerung, um die Maßnahmen umzusetzen, so wie Sie gesagt haben, ist in Europa definitiv ein Manko.
Vieles ging ja darauf, Klimadinge hier in Europa anzustoßen, Green Deal etc. Haben wir da übersehen in Europa, dass wir das alleine nicht lösen können und unser moralischer Kompass uns daran hindert in der Wettbewerbsfähigkeit auch mit den Chinesen und den Amerikanern?
Also ich glaube, der moralische Kompass ist ein super Wort. Ich glaube, die Moral ist extrem wichtig, aber wir überziehen es. Ich habe es dann immer wieder genannt, die Umweltromantik oder die Sozialromantik oder wie auch immer. Wir glauben immer, wir sind alleinig auf der ganzen Welt und ganz im Gegenteil, wir verlieren immer mehr an Bedeutung in der gesamten Welt, auch was unsere Gesamtbevölkerung angeht, Europa gegen Rest der Welt, was unser Anteil an der Wertschöpfung angeht. Also wir verlieren sukzessive und wir glauben aber, wir können durch Moral die anderen dazu bringen, dass die Dinge tun, die wir glauben, dass richtig sind. Und ich glaube, das ist ein richtiges echtes Problem. Und das ist natürlich bei dem ganzen Klimawandel. Bei den Maßnahmen gegen den Klimawandel, man hat auch viel zu viel auf eine Partei gesetzt in vielen Ländern, die sozusagen sich das schon seit Jahrzehnten umgehängt hat. Wir sind die Sauberen, wir bringen die Wirtschaft nach vorne mit grünen Ideen, schwarze Zahlen. Jetzt sehen wir grüne Ideen, viele rote Zahlen und wenig Arbeitsplätze. Also ich glaube, da ist einfach extrem viel passiert. Und durch das, dass man permanent sozusagen mit der Moralkeule gekommen ist, hat man schon gar nicht mehr andere Unkenrufe im Sinne, hey, das schaffen wir nicht, wir müssen die Leute, wir müssen die Wirtschaft, wir müssen alle mitnehmen auf dem Weg, den wir gehen wollen, aber bitte mit uns. Und den hat man einfach nicht hören wollen, weil man halt ideologisch an einem Ziel gearbeitet hat. Und jetzt sind wir, glaube ich, in der Situation, wo wir einfach echt Wettbewerbsfähigkeit verloren haben und tagtäglich verlieren.
Heißt das auch, dass daher zu diesen politischen Verschiebungen, wenn wir Farbenspiele hatten, gekommen ist aus Ihrer Sicht, das ist über ganz Europa so zu sehen?
Definitiv, das ist sichtbar. Ich meine, man sieht ja, die Dreierkoalition in Deutschland de facto nichts weiterbringt und gegen die Wirtschaft arbeitet. Wir haben in Italien die Situation gesehen, die sozusagen jetzt die sozusagen die Freiheitlichen oder wie man es immer bezeichnet, von Italien sozusagen an die Macht gekommen sind. Wir sehen es in Holland. Es ist jetzt wir sehen es in Österreich, wo die Regierung de facto abgewählt worden ist. Und man kriegt jetzt einfach sukzessive die Unzufriedenheit mit. Viele Dinge sind ja auch von der Zielsetzung her richtig. Allerdings ist es halt immer die Frage, bis wann ist es machbar und gibt es die Rahmenbedingungen überhaupt? Und was heißt es im globalen Kontext? Und das scheint man auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene vergessen zu haben. Da glaubt jeder, wir sind eine geschlossene Volkswirtschaft. Wir sind ein schönes Land, uns geht es allen gut, wir haben eine tolle Beschäftigung, wir haben ein tolles Gesundheitssystem, wir haben ein tolles Ausbildungssystem, das ist so ein bisschen der Glaube, aber ich glaube nicht mehr dran.
Wer soll diese Rahmenbedingungen schaffen? Müssen wir die auf nationaler Ebene schaffen oder müssen wir sie im europäischen Kontext schaffen?
Ich glaube, dass viele Dinge nur noch im europäischen Kontext wirklich gelöst werden können, weil man ja insgesamt als Europa schon im Verhältnis zu den anderen Kontinenten viel zu klein sind, oder? Und Europa per se ja keine globale geopolitische Strategie hat. Jetzt muss man natürlich verurteilen, was da in Russland passiert. Überhaupt keine Diskussion. Jeder Mensch, der da stirbt, ist zu viel. Keine Diskussion. Aber auch gleichzeitig muss man sehen, wir werden die nächsten Jahrtausende hoffentlich ja weiter mit Russland arbeiten. Wir haben auf der anderen Seite die Türkei, die man ja auch nicht wirklich so behandelt, wie sie möglicherweise behandelt werden sollte. Jetzt rede ich gar nicht von einem Beitritt der Türkei oder Beitritt von Russland, aber dass eine intensive, enge Zusammenarbeit mit Türkei, mit Russland als Europa im Spiel der Kräfte gegen Amerika und Asien Sinn machen würde, ich glaube, da müssen wir gar nicht diskutieren. Mhm. Und das Einzige, was Europa macht, wir sanktionieren alles, was nur irgendwie geht, was nach Russland eingeliefert wird. Die Chinesen, die Inder, die Amerikaner halten sich nicht dran. Wir liefern relativ wenig mehr in die Türkei, weil wir halt auch mit der Türkei unsere Probleme haben mit den Muslims. Und auf der anderen Seite verlieren wir jetzt gerade China. Also ich frage mich, wo ist Europa in dem Spiel? Und deswegen können viele Themen nur Europa sein, aber natürlich viele Dinge müssen auch dezentral gelöst werden, auf nationaler Ebene oder auf Landesebene. Aber am Ende des Tages braucht es halt ein wettbewerbsfähiges Europa, das im Spiel der Kräfte sich strategisch vernünftig positioniert.
Jetzt gibt es Strafzölle, zum Beispiel für Einfuhren von Elektroautos aus China. Jetzt hat China aktuell schon mitgeteilt, es werde alle notwendigen Maßnahmen treffen, um die legitimen Rechte und Interessen der chinesischen Unternehmen entschieden zu schützen. Wem schaden diese Strafzölle eigentlich mehr? Schaden sie uns Europäern mehr auf der einen Seite oder den Chinesen? Die Chinesen werden doch auch den europäischen Markt, der nach wie vor sehr kaufkraftstark ist, brauchen.
Also ich glaube, dass die Sanktionen nur den Europäern schaden und nicht den Chinesen, weil ich finde auch die Wahrnehmung völlig falsch, teilweise die in Europa vorherrscht, was einmal der Umgang mit China ist auf der einen Seite und dann natürlich in dem ganzen Automobilbereich. Es wird völlig übersehen, dass in China ist ein Wachstum. Wir reden halt von 4, 5 oder 6%, nicht von 7, 8%. Rest der Welt, in Europa haben wir eine Rezession am Ende des Tages. Wir haben in China insgesamt eine Stärkung der Kaufkraft. Und die Automobilproduzenten, die in China produzieren, die haben ein Wachstum. Wer kein Wachstum im Moment hat und darum auch die eingreifenden Maßnahmen, das ist ein Volkswagen, das sind europäische Player, die in China produzieren. Warum? Weil die Chinesen sukzessive auch angefangen haben, einfach chinesische Autos zu kaufen. Und nicht nur Elektrowagen, Autos, sondern sehr starken Hybridanteil. Und genauso werden in China noch effiziente Verbrennungsmotoren produziert. Und die haben wir das, vor 2 Wochen war ich in China bei meiner Produktionsstätte und haben mir die Zahlen geben lassen von Jänner bis September, Exportzahlen China. Und siehe da, wer ist das Exportland Nummer 1 von Jänner bis September 2024? Russland, mit Abstand der größte Exportmarkt für China. Jetzt kann man sich relativ gut ausrechnen, wer hat verloren. Mhm. Europa, weil wir liefern nichts mehr nach Russland. A und B, alle Produktionsstätten, die dort waren, haben wir günstig an irgendwelche Chinesen oder Russen verkauft am Ende des Tages. Also der Russland ist weg für uns. Der zweite Exportmarkt für China ist Mexiko. Der dritte ist UAE, Arabische Emirate, der vierte ist Brasilien und der fünfte ist dann einmal Europa. Das heißt, alleinig vom Exportland von China spielt Europa nicht die wichtigste Rolle, was wir immer glauben. Jetzt haben wir die Situation, dass die europäischen Produzenten, die in China produzieren, rückläufig sind zwischen 10 und 14%. Jetzt haben wir die Situation, dass noch Strafzölle auch noch kommen, weil die Chinesen werden sich das nicht gefallen lassen. Das heißt, auch Premium-Autos aus Europa nach China werden zurückgehen. Gleichzeitig schwächelt Europa extrem. Gleichzeitig liefern sie nichts mehr in Russland. Das heißt, man nimmt einfach den europäischen Automobilproduzenten einfach deren Export- oder Produktionsmärkte weg. Auf der anderen Seite investieren die Chinesen in Afrika. Die bauen dort Produktionsstätten auf für Europa. Die investieren in Deutschland. Die bauen Batterieproduktionen auf, Montagezellen. Mit einem riesen Unterschied. Früher war China die verlängerte Werkbank für Europa und jetzt ist halt umgekehrt. Jetzt ist Europa im Automotive die verlängerte Werkbank für viele chinesische Unternehmen und die werden das sehr, sehr smart machen. Deswegen glaube ich, der ganze Kampf über die Sanktionen ist ein Schuss ins eigene Knie. Mhm.
Aber es ist ein ungleicher Kampf, weil wir wissen, hinter den chinesischen Unternehmen steht natürlich ein chinesischer Staat. Wie soll man es mit einem ganzen Staat aufnehmen können?
Ich meine, A steht nicht hinter jedem chinesischen Unternehmen, einem chinesischen Staat. Es steht hinter vielen, klar. Es steht aber auch hinter vielen Unternehmen ein starker asiatischer, amerikanischer Kapitalmarkt. Das haben wir halt leider auch verpennt in Europa, dass wir unseren Kapitalmarkt einmal stärken. Viele Dinge sind in Europa gar nicht möglich, was dort möglich sind. Ja, die Chinesen natürlich haben einfach eine klare Industriepolitik. Und ja, sie haben eine Subventionspolitik. Sie fördern die einen oder anderen Unternehmen auch. Überhaupt keine Diskussion. Jetzt kann man sagen, das ist ungleich. Europa hat auch ihre Möglichkeiten. Ich meine, wenn ich mir in Europa anschaue, das Kartellrecht, die letzten Kartellrechtsprechungen der letzten Jahre in Europa waren alle bezogen auf den europäischen Markt. Wir haben keinen Global Player mehr. Schon alleinig das, sobald er Relevanz in Europa hat, werden kartellrechtliche Fusionen oder Dinge untersagt, weil man sagt, na, das ist marktbeherrschend. Global spielen wir überhaupt keine Rolle. Und das ist eine Summe aus der Industriepolitik, da gehört die Kartellpolitik dazu, da gehört der Kapitalmarkt dazu. Das sind so viele Maßnahmen und ich finde es immer extrem reduziert zu sagen, naja, die Subventionspolitik der Chinesen. Wir haben eine extrem überbordende Lohn- und Gehaltspolitik die letzten Jahre gehabt. Wir haben eine extrem überbordende Inflation die letzten Jahre in Europa gehabt. Wir haben in Europa insgesamt eine hohe Abgabenquote. Das heißt, wir haben insgesamt hohe Energiekosten. Wir sind einfach nicht wettbewerbsfähig. Mhm.
Damit kämpft ja auch Volkswagen, das Sie ja schon angesprochen haben. Jetzt drohen da Volkswagen mehrere Werke zu schließen in Deutschland. 10.000 Jobs stehen da auf dem Spiel. Das wird wohl mehr als nur ein Schluckauf sein, der auch uns und möglicherweise sogar Ihr Unternehmen, betrifft es auch Ihr Unternehmen, wenn die deutsche Industrie so einen Schluckauf hat?
Also erstens einmal ist Deutschland nicht Deutschland, sondern Deutschland ist Europa und für Österreich ist Deutschland noch wichtiger. Also das heißt, natürlich, wenn die deutsche Wirtschaft kränkelt oder hustet, dann kränkeln wir, überhaupt kein Thema. Und meiner Ansicht nach ist das nur der Anfang, was Volkswagen macht. Die müssen die Kapazitäten rausnehmen, ganz logisch. Ich meine, es ist einmal vor 3, 4 Jahren auf jedem Chart von den ganz großen Unternehmensberatungsunternehmen der ganzen Welt ist 20 2025 standen 125 Millionen Autos weltweit. Jetzt steht dort 85 Millionen Autos. Also das heißt, das ist massiv runtergenommen worden. Wenn man schaut, wie lange das braucht, bis man die Genehmigung hat, bis man investiert, bis man was aufbaut, sind das Zyklen von 4-5 Jahren. Das heißt, wir haben innerhalb von 4-5 Jahren fast 20-30 Millionen Autos verloren einfach. Und da müssen Kapazitäten angepasst werden. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, klar ist, und das habe ich vorher ausgeführt, die Wettbewerbsfähigkeit steht auf dem Spiel. Die Lohnkosten auf der einen Seite, die Infrastrukturkosten stehen einfach kein Verhältnis. Und das ist logisch, dass da angepasst wird. Ich bin überzeugt, dass ein Volkswagen auf der einen Seite in Westeuropa abbauen wird, aber in anderen Ländern, in Südamerika, in Mexiko, in Asien definitiv weiter investieren wird, weil sie halt da der zukünftige Markt sehen. Mhm. Es gibt andere große Autozulieferer, müssen wir nicht wegschauen, in ZF hat ja auch angekündigt, 10.000 oder 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzubauen. Das ist eine logische Konsequenz. Und selbstverständlich betrifft uns das indirekt natürlich auch, wobei ich sagen muss, wir sind sehr breit aufgestellt zum Glück. Wir wachsen zum Glück in Asien, USA, aber selbstverständlich spüren wir Deutschland und somit Europa und selbstverständlich auch in anderen Bereichen, auch im Non-Mobility-Bereich, wo der Maschinen- und Anlagenbau einfach in Deutschland eine massiv große Rolle spielt. Auch da sind extreme Auftragsrückgänge da und das spüren wir genauso. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns entziehen von der Entwicklung. Das Gute ist, wir wachsen noch in anderen Regionen und können so immer ausbalancieren. Mhm. Allerdings muss man da halt auch sehen, da wird nicht mehr der Export die große Rolle spielen, sondern die Direktinvestitionen. Mhm. Wir sind gerade am Aufbau in Mexiko, wir sind gerade am Aufbau in Indien, wir investieren in China. Und das sind halt die Hoffnungsmärkte.
Mhm. Porsche hat jetzt hingegen angekündigt, dass man länger an den Verbrennungsmotoren festhalten will, als es ursprünglich geplant war. Man will auch neue Fahrzeugplattformen entwickeln, die sowohl für Elektrohybride, also Verbrennungsantriebe, also unterstützen können. Wie wichtig ist da Technologieoffenheit und ist das jetzt das erste Anzeichen, dass es Trendwende gibt, auch in der Branche?
Also erstens einmal, glaube ich, entscheidend tut am Ende immer nur der Konsument. Die Politik hätte zwar gern, dass sie entscheiden, was wir zu kaufen haben oder was wir zu tun haben, aber zum Glück ist die Mündigkeit der Bürger immer noch so, dass die entscheiden. Und klar, die Technologieoffenheit wäre von Anfang an das Richtige gewesen. Ich bin dafür, dass man Ziele setzt, dass man Reduktionsziele setzt und die einzuhalten sind, sozusagen. Aber Technologie vorzugeben, gleichzeitig noch zu strafen, gleichzeitig den Standort zu schädigen, indem ich die falschen Dinge mache, das funktioniert einfach nicht, das ist zu viel und Technologieoffenheit wäre definitiv das Richtige gewesen. Und was der Porsche jetzt macht, ist klar, gewisse Plattformneutralität, das heißt, egal ob das jetzt ein Hybrid ist, ob er ein Verbrenner ist oder ob es ein Brennstoff oder Wasserstoff in Zukunft sein wird oder E-Fuels, wird da plattformoffen agieren, so wie es der BMW macht. Beim BMW hört man aktuell noch relativ wenig im Verhältnis zu einem Mercedes und zu einem Volkswagen.
Gehälter sollen gekürzt werden.
Gehälter sollen gekürzt werden, wahrscheinlich auf hohem Niveau. Und vielleicht geht es eh nur um die Prämien und nicht um die Bruttogehälter oder wie auch immer. Also ich meine, da muss man auch immer die Details anschauen. Aber de facto ist der BMW war immer technologieoffen unterwegs, hat immer gesagt, ich baue meine Plattformen antriebsunabhängig auf. Der Volkswagen ist sehr stark in die Richtung gegangen, wissen wir auch warum. Der ist natürlich aus dem Dieselgate, aus der Defensive rausgekommen und ist in die Offensive gegangen und hat gesagt, gut, Diesel ist Vergangenheit, Elektro ist die Zukunft. Bisschen hausgemacht auch, müssen wir auch sagen. Und auf der anderen Seite, der Mercedes ist sehr stark auch natürlich in die Elektro gegangen. Und das andere, was ich halt auch, was unsere lieben Entscheider auch übersehen ist, das ist nicht so trivial, dass ich von heute auf morgen meine gesamte Produktion und meine ganzen Leute von Verbrennern umstell auf Elektromobilität. Das ist auch so was, ich habe es letztes Mal zu einem Grünwähler gesagt, das ist dasselbe, wenn er morgen freiheitlich wählen muss. Das ist nicht so trivial, das braucht Zeit, da muss man die Menschen umschulen, da braucht man andere Investitionen. Investitionen braucht Kapital, Liquidität, woher kommt das? Natürlich nur hoffentlich aus dem Verbrenner, von Banken, vom Kapitalmarkt. Und zu glauben, dass das alles so schnell geht, das ist es nicht. Und wenn man sich die Asiaten anschaut, ein BYD, ein Tesla, ich meine, die haben noch nie was anderes gemacht als Elektroauto gebaut. Der BYD baut jetzt auch Hybridautos, weil er merkt, okay, er braucht längere Reichweiten, Infrastruktur unabhängig. Also da ist einfach meiner Ansicht so viele Fehler passiert und so viele Annahmen getroffen worden, die einfach echt unrealistisch sind.
Wenn Sie sagen, es braucht auch viel Kapital, woher kommt das Kapital? Jetzt wissen manche Unternehmen sind sehr liquide und, oder können noch auf Reserven zurückgreifen. Bei anderen wird es wahrscheinlich schwieriger. Heißt das, dass wir auf europäischer Ebene über Förderung etc. Unterstützung nachdenken müssen, die vom Steuerzahler kommen?
Ich meine, insgesamt haben wir ja, Kapitalmarkt ist sowieso so ein Dauerthema seit Jahrzehnten, einerseits national, das letzte Mal war, glaube ich, in den 90er Jahren, wo der österreichische Kapitalmarkt sozusagen wieder mal wachgeküsst worden ist. Seitdem ist ja nicht mehr viel passiert, leider Gottes. Der europäische Kapitalmarkt gibt es nicht. Also das heißt, wir haben einfach auf der Eigenkapitalseite definitiv massive Nachteile gegenüber der Rest der Welt, würde ich fast sagen. Also insbesondere Amerika natürlich, aber auch gegenüber Asien. Wir sind sehr stark bankenfinanziert. Die Banken haben sich sicher die letzten Jahre stärker aufgestellt. Ich meine, da haben wir jetzt eh gerade Diskussionen, ob jetzt eine Unicredit, eine Commerzbank, ich will mich da gar nicht äußern, übernehmen kann oder nicht, aber das ist das nächste Kartellthema, was da ansteht. Im Endeffekt von der Größe her wäre es wahrscheinlich richtig. Für die Mitarbeiter kann ich es nicht beurteilen. Aber klar, wir haben natürlich, wir haben ja auch den Green Deal, da ist ja auch 450 Milliarden ist aufgesetzt worden. Es wird ja gefördert, es gibt den Chip Deal, es gibt ja verschiedene Dinge. Nur das wird halt nicht in der Art und Weise umgesetzt wie das andere. Ich meine, vorgestern habe ich in der Zeitung Financial Times gelesen, Singapur verbietet jetzt den Verkauf der 16er Apple Phones, weil der lokale Anteil kleiner 40% ist. Sollte halt auch mal über den Local Content vielleicht einmal in Europa nachdenken, dass ich sage, okay, der Mindest-Content, um was zu verkaufen, ist x Prozent. So wie es die Amerikaner machen, so wie es der Rest der Welt macht. Also Liquidität, das war die Ausgangsfrage, ist ein Riesenthema. Jetzt wissen wir, die Verschuldungen der Staaten nimmt zu, wenn wir Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Also das ist natürlich auch jetzt ein Kreislauf. Überschulden wollen wir uns nicht. Die Maastricht-Kriterien haben wir, die 3%. Das zeigt ein bisschen Europa, dass man es eigentlich in wenigsten Fällen echt exekutiert hat, auch in den letzten Jahren. Da gibt es ja Briefle. Und das war es dann von der Kommission. So richtige Konsequenzen sind mir wenig bekannt. Wer sich super erholt hat, sind unsere südeuropäischen Länder wie Portugal, wie Griechenland und so weiter. Aber die waren halt einmal im Eck, insbesondere Griechenland. Jetzt hoffe ich nicht, dass wir alle im Eck sein müssen, dass wir uns erholen. Aber wir haben echt eine Liquidität, ein Kapitalmarktthema. Den Nachteil haben wir schon seit Jahrzehnten. Das ist nichts Neues.
Welche Maßnahmen erwarten Sie sich in dem Bereich, auch wenn es um Förderungen oder um Anreize geht, von der nächsten österreichischen Bundesregierung, damit man die heimische Industrie und Wirtschaft auch stärken kann?
Gut, die nächste Bundesregierung hat einmal eine Riesenaufgabe zu machen, dass es das Budget, das ja letztendlich höher negativ ausfällt, als man angenommen hat, wieder in den Griff kriegt. Und das ist das eine. Ich glaube, das ist machbar, das, wo ich noch eine riesen Herausforderung sehe, dass einfach viele Themen einfach nicht gelöst worden sind. Wurscht, ob das jetzt das Pensionssystem ist, ob das das Pflegesystem ist. Das sind Dinge, die man einfach vor sich hinschiebt seit Jahren und sagt, das geht sich schon irgendwie aus. Ich glaube, irgendwann wird es sich einfach nicht ausgehen, weil die demografische Entwicklung ist eine Überalterung. Die Migration kriegen wir nicht in den Griff. Sozusagen, also es sind so viele strukturelle Themen zu lösen, bei einer verdammt hohen Abgabenquote im europäischen Vergleich, im OECD-Vergleich. Das heißt, ich kann eigentlich das Ganze nur auf der Ausgabenseite machen. Ausgabenseite heißt halt Förderungen durchforsten, heißt vielleicht einmal, gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten, eine Verwaltungsreform, dass wir insgesamt effizienter werden, mehr Digitalisierung, ich meine, das brauchen wir sowieso insgesamt. Also ich glaube, die Herausforderung für die Regierung wird extrem schwer werden. Wenn wir da ausgabenseitig was tun, neue Steuern kann ich mir nicht vorstellen oder Abgaben, weil wir sowieso so ein hohes Abgabenniveau haben. Und ich glaube, das Frustrierende in Summe ist eigentlich, dass wir hohe Abgaben haben inzwischen und dass die Qualität unseres Service nachlässt. In der Vergangenheit haben wir immer gewusst, okay, das Gesundheitssystem ist in einem guten Zustand, das Ausbildungssystem ist okay, kann besser sein, wir sind ein sicheres Land, sozusagen, man kann überall auf die Straße gehen in ganz Österreich. Das sind leider Dinge, die jetzt sukzessive anfangen zum, sich dort und dort aufzulösen ein bisschen. Es ist nicht mehr so sicher. Ich muss mir nur anschauen, was da in Niederösterreich aktuell los ist. Ich muss mir gewisse Bezirke in Wien anschauen. Muss man ja auch in Wien, in Vorarlberg gibt es immer wieder Situationen. Also das heißt, die Sicherheit ist nicht mehr da. Wenn man dann hört, wie die gesundheitliche Versorgung ist, ist auch schwierig, Mediziner zu kriegen. Also wir haben insgesamt echt ein Thema und darum, glaube ich, muss man auch auf Bundesebene generalstabsmäßig die Dinge jetzt abarbeiten. Und man wird die Ausgaben reduzieren müssen. Das wird in den Bereich der Förderungen gehen, was natürlich kurzfristig wahrscheinlich auch zu dem einen oder anderen führt, nicht so einfach ist, wenn man streicht, aber man wird es machen müssen.
Müssen wir das den Menschen auch ehrlich sagen und kommunizieren, wenn ich Sie richtig verstehe, dass wir in den nächsten Jahren, vielleicht auch im nächsten Jahrzehnt, den Gürtel einfach enger schnallen müssen?
Ich glaube, ganz ehrlich, ich habe immer irgendwann einmal die Aussage getätigt, die grüne Politik, die da gemacht wird, ist eine Politik, die darauf abzielt, einen Wohlstandsverlust in Kauf zu nehmen. Ich habe damals von 20% oder so gesprochen, was nicht mal wieder auf das gekommen bin, aber in die Richtung geht es. Weil auch bei der ganzen Energiesituation, oder? Man hat immer gesagt, naja, die Sonne und der Wind kostet kein Geld. Und die Energie wird zukünftig kostenlos sein. Das war so die Message, da hat es sogar Claims gegeben. Fakt ist, dass natürlich ganz anders ist. Heute im Radio ist schon gekommen, die Strompreise, ich glaube, die E-Control hat es kommuniziert, werden die nächsten Jahre steigen. Warum? Weil natürlich die Leitungsgebühren steigen. So, jetzt kann ich mir nur überlegen, werden die Leitungsgebühren, die steigen müssen, weil viel investiert wird. Wir brauchen Leitungsausbau dringend in Österreich, weil sonst die ganze Photovoltaik und Wind gar nicht angeschlossen werden. Finanziere es aus dem Budget oder zahlt es der Kunde? So, die Entscheidung hat die Politik zu treffen, aber die Politik hat unseren Staatsbürgern erzählt, der Strom wird nichts kosten. Und jetzt haben wir es eigentlich, der Kunde zahlt es, wird möglicherweise wieder Inflation ein bisschen anheizen in den nächsten Monaten und auf der anderen Seite haben wir ein Budgetdefizit, wo man jetzt wahrscheinlich, wo sich die Politik schwer tut und sagt, na liebe Staatsbürger, ich finanziere es über deine Steuern und Abgaben, die du dankenswerterweise ins System zahlst. Ich finde einfach, man muss den Bevölkerung reinen Wein einschenken und ich glaube, die nächsten Jahre werden nicht unbedingt Jahre werden, wo man sich hohe Lohn- und Gehaltssteigerungen erwarten darf. Es wird dort und dort einfach zu Reduktionen kommen, wenn es Förderungen geht. Ich hoffe, dass es vielleicht in die Richtung geht, dass man mehr in Richtung Eigenverantwortung, Selbstbehalte, auch schon eine Diskussion, die wir schon lange führen. Selbstverständlich sozialverträglich, auch klar, eine, die sich nicht leisten kann, soll unterstützt werden, aber das muss einfach mehr leistungsbezogen, mehr Eigenverantwortung, damit einfach weniger Druck auf dem System ist.
Haben wir zu sehr die Mentalität, dass eher alles selbstverständlich ist, freier Zugang zur Bildung, das Gesundheitssystem, müssen wir ein bisschen, ich glaube, IV-Präsident Knill hat es als Vollkasko-Mentalität bezeichnet.
Also in dem Fall muss ich mir auch vollkommen recht geben. Es ist definitiv eine Vollkasko-Mentalität. Ich meine, es hat ja auch Aussagen in Wahlkämpfen, nimm dir, was dir zusteht und so weiter gegeben. Das ist halt leider Gottes Österreich und ich finde jetzt grundsätzlich das Modell einer ökosozialen Marktwirtschaft das Richtige. Nur da gibt es eine Leitplanke und die heißt Leistungsbezogenheit und das haben wir irgendwie vergessen auf dem Weg die letzten Jahre. Wir reden von Arbeitszeitverkürzungen, wir reden von Homeoffice. Wir haben China schon angesprochen, in China gibt es weder Homeoffice, noch gibt es Arbeitszeitverkürzung, ganz im Gegenteil. Jetzt gibt es andere Nachteile, die wir nicht unbedingt haben wollen. Ja, bin ich schon dabei. Nur kann man nicht überall die Rosinen rausnehmen und sagen, bei uns ist alles in Ordnung, bei uns kostet die Ausbildung nichts, bei uns kostet das, bei uns kann man ohne Probleme ins Spital gehen. Ich muss nicht zuerst in den niedergelassenen Bereich oder in den Fachbereich gehen, sondern ich gehe gleich ins Spital, weil das ist eh das Teuerste. Und da bin ich sicher am besten auf. Wie lange reden wir über das schon, dass wir mal eine vernünftige Patientensteuerung brauchen? Alleinig im Gesundheitssystem. Seit Jahrzehnten wird das diskutiert. Dann hat es einmal die 100 Euro Selbstbehalt gegeben. Die hat dann irgendjemand populistisch wieder abgeschafft. Also das ist halt das Thema. Und darum bin ich auch nicht so optimistisch, was jetzt die Koalitionsverhandlungen angeht, weil das ist halt ein Verhandeln auf Kompromissen. Und wenn ich mir das Programm der Sozialdemokratie anschaue aus dem Wahlkampf, dann fällt mir der Glaube für ein zukunftskräftiges, lebenswertes Österreich. Mhm.
Haben Sie einen Glauben bei der Regierungsbeteiligung der FPÖ, die viele einfache Antworten auf komplexe Fragen hat?
Inhaltlich, und das muss man sagen, inhaltlich bin ich definitiv bei vielen Fragestellungen der Freiheitlichen d'accord. Ich finde auch das Programm 2017, was zwischen der ÖVP und der Freiheitlichen Partei ausverhandelt worden ist, das Koalitionsabkommen, würde ich persönlich sofort unterschreiben. Da sind viele, viele Dinge richtig drinnen. Da sind auch Dinge seitens der Freiheitlichen Partei außer Diskussion gestellt worden, wie die Europäische Union, wie qualifizierte Freihandelsabkommen. Das ist dort außer Diskussion gestellt worden. Dass die Migration ein Riesenthema ist, müssen wir gar nicht reden. Ich glaube, das wissen inzwischen alle, dass man schnell zu Entscheidungen kommen muss und auch das entsprechend exekutiert werden muss. Über das Spiel mit den rechten oder mit den linken Rändern, da tue ich mir sowieso schwer, wurscht, ob das jetzt links- oder rechtsradikal ist. Ich bin selber konservativ-liberal unterwegs, sage ich jetzt einmal. Ich fühle mich eher dort zu Hause. Aber die Freiheitlichen haben einen Zugang zum freien Eigentum. Die Freiheitlichen stellen außer Diskussion, dass es Abgabenerhöhungen gibt und so weiter. Das andere sind persönliche Animositäten, mit denen ich nicht beteiligen will. Und auf der anderen Seite, klar, das Spiel, das Wortspiel, das teilweise verwendet wird, von links und rechts, ist meiner Ansicht nach definitiv nicht zu akzeptieren und ist schade, weil ich glaube, es wäre ein größeres Potenzial.
Das heißt, es würde dann auch eine dritte Stimme in dieser Konstellation, die es möglicherweise geben kann in der Bundespolitik, also schwarz-rot, da braucht es so eine pinke Facette drin, die vermutlich ideologisch Ihnen näher ist.
Die Neos haben definitiv sehr, sehr viele gute Vorschläge und die Neos würden sicherlich der Regierung gut tun. Ich meine, ob sich die Neos das antun wollen, wenn sich die ÖVP und die SPÖ, so, wenn die verhandeln sozusagen und dann die Neos einladen, mit dabei zu sein. Also wenn, dann wäre es schön, wenn die Neos wahrscheinlich mit dabei wären, auch echt in der Verhandlung, damit sie ihre Themen Bildung auch entsprechend einbringen. Da gibt es viele gute Ansätze, auch in der Wirtschaft. Das wäre natürlich wünschenswert, aber sie sind natürlich ein ganz kleiner Partner mit knapp über 10%. Aber ein wichtiger Partner für die Stabilität. Ob eine Dreier-Koalition wirklich funktioniert am Ende des Tages, müssen, glaube ich, die Beteiligten selber beurteilen, ob sie das Risiko eingehen wollen. Plus die nächsten 5 Jahre werden nicht leicht zu regieren werden. Also insofern ist die Frage, möglicherweise tut mir den Freiheitlichen einen Gefallen, dass man sie jetzt 5 Jahre nochmal draußen lässt, weil dann werden sie irgendwann wirklich so bedeutend sein, dass niemand mehr an ihnen vorbei kann, auch am Bundespräsident nicht. Werden wir sehen. Es ist schade fürs Land. Die Bevölkerung hat das alles meiner Ansicht nach nicht verdient. Das, was jetzt passiert, geht zu Lasten der Menschen in Österreich. Mhm.
Lassen Sie uns von der hohen Politik zum Abschluss nochmal zurück ins schöne Ländle nach Vorarlberg kommen, aber auch eigentlich zum aktuellen Thema. Und zwar, der Verfassungsgerichtshof hat ja klargestellt, dass Betriebserweiterungen in der Landesgrünzone nicht erlaubt sind. Jetzt wissen wir, der Platz in Vorarlberg ist grundsätzlich schon knapp. Wie schwierig ist die Situation jetzt für heimische Industriebetriebe, wenn es um Betriebserweiterungen, wir kennen die verschiedenen Diskussionen in den unterschiedlichen Gemeinden und die Initiativen dafür und dagegen, die es gegeben hat. Aber wie sicher sehen Sie den Standort Vorarlberg, vor allem aus Industriesicht?
Ich meine, der Standort Vorarlberg ist genauso unterdrückt wie Österreich und Europa. Ich meine, die ganzen Wettbewerbsnachteile haben wir schon gesprochen, ob das jetzt die Personalkostensituation ist. Gut, Energiekosten ist Vorarlberg jetzt noch besser unterwegs, aber es ist auch nicht energieautonom. Wir werden immer den Ausgleich brauchen. Was die Erweiterungsflächen angeht, selbstverständlich ist Vorarlberg sehr, 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 sehr dicht verbaut. Ich meine, die Landesgrünzone damals vor 30, 40 Jahren in den Regierungsvorlagen ist drinnen gestanden, das ist keine Naturschutzzone, sondern das ist eine Vorhaltefläche für Betriebsentwicklungen oder für Wirtschaftsentwicklung, wird es geheißen. Also das war genau dafür vorgerichtet. Leider Gottes, in den letzten Jahrzehnten ist es immer nur darum gegangen, dass man ein bisschen was rausgenommen hat, mit irgendwas kompensiert hat. Meiner Ansicht nach okay, weil es ist einiges gelungen. Nur ich glaube, es braucht einfach einmal einen größeren Wurf, wo man sagt, okay, was ist Landesgrünzone, was ist gewerbliche Zone? Und ich muss mich wahrscheinlich hinsetzen und Landesgrünzone, die jetzt halt mehr gewerblich ist, weil schon daneben ein Betrieb gebaut hat und vielleicht für die Landwirtschaft gar nicht mehr die Qualität hat an Erde, muss ich hinterfragen, ob das nicht besser gewerblich ist. Und dafür gibt es vielleicht Fläche, die nicht verbaut ist, die besser Landesgrünfläche ist. Aber das, so wie das ideologisch jetzt interpretiert wird, die Landesgrünzone ist Naturschutz, das ist es halt einfach ganz, ganz einfach nicht. Und da sind wir einfach wieder bei der Ideologie und auch bei den Grünen meiner Ansicht das Problem zwischen dem Umwelt- und dem Naturschutz. Weil die sind sich ja in vielen Dingen auch nicht einig. Deswegen gibt es vielleicht eine Doppelspitze, keine Ahnung. Aber am Ende des Tages ist es so, dass das eine Riesenherausforderung ist. Das höhere, verdichtete Bauen wäre ganz wichtig in Vorarlberg. Ich meine, das Rheintal ist komplett anders strukturiert. Natürlich gibt es im Prägenzer Wald urbane Elemente, aber schaut ganz anders aus als im Walgau wiederum. Ich glaube, da braucht es einfach auch mutige Steuerung vom Land. Und das ist, glaube ich, in den letzten Jahren nicht passiert. Jetzt gibt es Bodenfondsüberlegungen, wo nicht nur Wohnbau, sondern Gewerbeflächen. Die Bürgermeister, denen tut es natürlich teilweise, für die ist es auch schwer, weil die sind der unmittelbare Kontakt zu den Menschen. Darum wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das Land ein bisschen aktiver wird. Jetzt gibt es die räumlichen Entwicklungspläne. Werden die wirklich so umgesetzt und eingefordert, wie es sein könnte? Weiß ich nicht. Gibt es inzwischen den interkommunalen Kommunalsteuerausgleich zwischen den Gemeinden? Weil das ist ja auch immer Diskussion, wer kriegt denn die Kommunalsteuer? Da wäre einfach ein mutiger Schritt, aber ich bin optimistisch, dass Schwarz-Blau, dass der Markus Wallner und der Christoph Pitschi auch für die Fragestellung eine Antwort finden. Und wenn man das mutig angeht, dann hoffe ich, passiert das. Ich meine, Infrastruktur ist ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht, wer gestern gesehen hat, wie es am Güterbahnhof wieder zugegangen ist. Also ich meine, die Verbindung in die Schweiz, es ist eine Katastrophe und darum, glaube ich, tut es dem Land gut, wenn einmal wirklich Infrastruktur Priorität kriegt und Politik mit Hausverstand gemacht wird.
Glauben Sie unter Schwarz-Blau, dass wirklich auch zum Bürokratieabbau kommen wird?
Also ich hoffe, ich meine, die jetzt muss man mehr Hoffnung an den Blauen schenken, weil die Blauen sind jetzt länger nicht in der Regierung gewesen. Die ÖVP war ja länger in der Regierung, die hätte es eigentlich schon länger machen können. Aber ich glaube, gemeinsam mit ein bisschen Druck von den Freiheitlichen soll es gelingen, dass man mal die Deregulierung in den Vordergrund stellt, dass man sagt, okay, dass man vielleicht halt für jedes Gesetz, das im Landtag verabschiedet wird, sich zwei andere überlegt oder dass man Gesetze nur für eine gewisse Laufzeit beschließt oder auf der anderen Seite mal wirklich eine Digitalisierungsoffensive, die teilweise ja gar nicht so schlecht ist, aber da geht definitiv auch noch mehr. Wenn man das wirklich zum Fokus macht, zur Chefsache sozusagen, dann bin ich überzeugt, dass da noch was drinnen ist. Natürlich in vielen Dingen auch, muss man auch sagen, sind sie natürlich auch von Bundesgesetzgebung oder der mittelbaren Bundesgesetzgebung abhängig und dadurch ist nicht immer alles so einfach.
Eine letzte Frage noch. Als ehemaliger Präsident der Industriellen Vereinigung Vorarlberg haben Sie auch gerne das Big Picture gezeichnet. Jetzt haben Sie vorhin Mut und Entscheidungen eingefordert von der zukünftigen Landesregierung. Glauben Sie, dass es da mehr geben kann, vor allem wenn ich an dieses Big Picture mit Wälder, Bahn und Ähnlichem denke? Wir haben so viele Global Player hier im Land, die extreme Expertise haben in den verschiedensten Bereichen und wir schaffen jetzt, wenn wir auf Mobilität schauen, wir schaffen es nicht, um irgendwo eine Bahn oder Sonstiges umzusetzen.
Ja, das ist, ich finde es einfach extrem schade. Das Big Picture hat ja einen Grund. Also im Unternehmen und so weiter arbeitet man mit Visionen, mit großen Bildern, damit man auch die operativen Themen dann besser sozusagen umsetzen kann. Darum haben wir das damals auch in der IV entwickelt, das große Bild. Und das ist ja kein IV, sondern das ist wirklich mit den Mitgliedern und mit den Menschen entwickelt worden. Ich finde es einfach schade, dass so Dinge nicht umgesetzt werden. Oft ist es halt nicht bei Invented by Me, ist halt vielleicht nicht gerade von der ÖVP oder von dem oder der Wirtschaftskammer entwickelt, sondern vielleicht kommt es jetzt zufällig, schade, von der Industriellen Vereinigung, was einmal per se schon ein bisschen mit einem vielleicht nicht immer so gern gesehen worden ist, vielleicht. Der Doppelmayr baut auf der ganzen Welt urbane Verbindungen. Was wäre Besseres gewesen, als dass man sowas auch im Vorarlberg mit Tourismus auf der einen Seite Wirtschaft. Und mir ist es wurscht, ob das eine Wälderbahn ist oder ob das eine Ringbahn ist oder ob das irgendwas anderes ist. Es geht darum, dass man einfach, dass man Leuchttürme hat, wo man am Ende des Tages mutig die Investitionen vorantreibt, ob das jetzt eine Verbindung in die Schweiz ist oder ob das eine Unterflurverbindung ist am Bodensee, in Bregenz. Da passiert einfach nichts und da wird wenig Mut. Und dann gibt es dann halt auf der anderen Seite die Interessensgruppen, die natürlich auch versuchen, so Dinge zu vermeiden. Auf einmal ist jeder Nachbar, sage ich jetzt einmal, der vorher noch nicht einmal unbedingt Nachbar war. Jeder hat irgendwas zu sagen. Und darum braucht es einfach mutig vorausgehen vom Land. Ich meine, es hat das Standortentwicklungsgesetz gegeben von der letzten schwarz-blauen Regierung. Es ist einfach nicht umgesetzt worden. Da hätte man wichtige Projekte sozusagen eine große Bedeutung geben können. Wir haben das damals geprüft, hat sogar unser Verfassungsexperte, der Busjäger, sozusagen ein Papier abgeben, dass eigentlich auch die S18 dort reinfallen könnte. Aber es hat sich einfach niemand traut.
Sagt Martin Honeberg, vielen Dank für Ihre Einordnung und Analysen und den Besuch hier bei uns im Studio.
Danke für die Einladung.
Danke. Und das war's mit Vorarlberg im Fokus. Vielen Dank fürs Dabeisein und würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten, LernetTV oder Voll.at. Wünschen ein schönes Wochenende.